Über 180 Millionen Menschen werden in dieser Woche wieder vor dem Fernseher sitzen und mitfiebern. Der Eurovision Song Contest ist der größte Musikwettbewerb der Welt. 37 Länder treten diesmal im schwedischen Malmö gegeneinander an.
The moment you've been waiting for are 12 points. Go to Germany!
Während die Show in anderen Ländern ein echter Straßenfeger ist, wird in Deutschland oft verächtlich auf den ESC geschaut. Zu laut, zu schrill, zu bunt, zu trashig. Zu Unrecht, findet Dr. Irving Wolter. Der Kulturwissenschaftler ist bekennender Fan des Eurovision Song Contests und hat sogar seine Doktorarbeit über den ESC geschrieben. Warum er ihn für einen kultigen Kulturkampf hält, erklärt er uns in SWR Kultur am Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Wolter.
Einen wunderschönen guten Abend aus Malmö.
Der Eurovision Song Contest, ich würde mal sagen, der spaltet die Kulturfreunde. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Sie gehören zur ersten Gruppe. Welche Bedeutung hat der ESC für Sie als Kulturwissenschaftler?
Für mich war der ESC schon von Kindesbeinen an ein Fenster zur Welt, weil ich habe dort Musik und Musikkulturen kennengelernt, die mir sonst verschlossen geblieben wären, weil einfach im normalen Mainstream-Programm keine Musik aus Finnland oder aus Portugal oder aus Griechenland zu hören war. Und das hat mich sehr, sehr früh dazu gebracht, mich mit diesen Kulturen auseinanderzusetzen, in diese Länder zu fahren. Und ich habe durch den Eurovision Song Contest so viele spannende Zusammenhänge erfahren, auch wie Europa funktioniert, dass ich dieses Erlebnis auf gar keinen Fall missen möchte.
Können Sie sich denn an Ihren ersten ESC noch erinnern, wie das war?
Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Meine Mutter war ja Französin und ich musste also immer mit ihr zusammen gucken. Und wenn dann der deutsche und der französische Beitrag kamen, dann hat sie mich aus meinem Tiefschlaf geweckt, damit ich dann die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler bejuble. Das war 1975 noch relativ schmerzfrei, weil Deutschland und Frankreich ziemlich am Anfang waren. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an Joy Fleming erinnern, wie sie im grünen Kleid über die Bühne fegte.
Ein Lied kann und eine Brücke sein, war das, oder?
Genau. Das war ist ja jetzt mittlerweile ein absolutes Highlight, ein Evergreen. Aber damals war der Song recht umstritten, auch weil die Menschen immer noch sehr, ja, wie soll ich sagen, da wurde doch viel Bodyshaming betrieben und man hat dann gesagt, nee, und die Frau ist zu dick und dann darf sie dieses Kleid nicht tragen und die und so weiter und so fort. Die Bild-Zeitung hat damals noch getitelt, Joy Fleming weinte und tröstete sich mit einer Hühnerkeule. Ne, das wäre leider heutzutage bei der Bild-Zeitung immer noch möglich, aber das ist eine andere Geschichte.
Aber es gilt heute als absolut politisch unkorrekt.
Natürlich ist das politisch unkorrekt und ich finde, das ist auch gut so, dass wir mittlerweile über solche Äußerlichkeiten hinwegsehen, weil das öffnet uns die Augen und die Ohren für die eigentlich wichtigen Sachen beim Eurovision Song Contest.
Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen.
Sie merken, bei dem Thema kann ich mich richtig in Rage reden, nein, aber auf jeden Fall in Begeisterung.
Sie haben sogar über den Eurovision Song Contest promoviert. Kampf der Kulturen ist die Arbeit überschrieben. Inwiefern ist der ESC denn für die teilnehmenden Länder immer noch ein Mittel, sich kulturell zu präsentieren? Weil wenn man sich die Songs anhört, die sind ja oft nicht von der Kultur des Landes geprägt, sondern austauschbare Popnummern.
Ja gut, aber das hat natürlich auch was damit zu tun, was wir für Erwartungshaltungen gegenüber den Ländern haben und mit welchen Klischees wir da zu kämpfen haben. Es gibt auch in diesem Jahr wieder ganz viele Beiträge, in denen zumindest Dinge thematisiert werden, die für die jeweiligen Länder relevant sind. Ich denke da beispielsweise an den Beitrag aus Kroatien, der ja eigentlich eher im Bereich Industrial angesiedelt ist und vielleicht den einen oder die andere an Rammstein erinnert. Aber da geht es um die Landflucht und die jungen Leute, die Kroatien verlassen, weil sie eben in den Dörfern keine Perspektiven sehen und in die große Stadt ziehen und da eben mit Heimweh und mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Und das sind die interessanten Geschichten, die da erzählt werden. Das geht weit über die bloße Zuschaustellung irgendwelcher folkloristischen Elemente hinaus.
Welche Entwicklung haben Sie denn in den vergangenen Jahren festgestellt, welche Titel gut ankommen?
Also es ist seit einigen Jahren der Trend zurück zur Landessprache zu beobachten. Das finde ich sehr erfreulich, ist auf der anderen Seite aber vielleicht auch insgesamt eine gesamteuropäische Entwicklung, die mehr sich so auf sich selbst zurückbesinnt in schwierigen Zeiten. Wir haben ja nun alle sehr dunkle Tage durchgemacht, durch die Corona-Pandemie, durch den Ukraine-Krieg und jetzt die Situation in Israel und im Gazastreifen. Und da glaube ich, dass bei vielen auch so das Bewusstsein ist, ach, zu Hause ist es am schönsten und da wollen wir vielleicht auch nochmal unsere eigene Sprache einsetzen und nutzen, um uns bei einem Wettbewerb ja zu präsentieren und auch zu identifizieren. Denn der Song Contest lebt ja auch sehr stark davon, dass man sich national identifiziert mit dem eigenen Beitrag.
Und jetzt ist es so, dass in anderen Ländern das auch wirklich durch die Bevölkerung hinweg so praktiziert wird. Also in Schweden ist die Fernsehübertragung des ESC ein Straßenfeger. In anderen Ländern können die Menschen auch schon weit vor dem Wettbewerb ihre Beiträge auswendig mitsingen. Warum fremdeln denn die Deutschen so mit dem Eurovision Song Contest?
Ja, das hat sicherlich ein bisschen was mit unserer Geschichte zu tun, weil Unterhaltungsmusik halt im Dritten Reich propagandistisch so ausgenutzt wurde, dass alles, was in diesen Bereich ging, immer ein Geschmäckler hatte. Und der Eurovision Song Contest ist nun mal ein Kulturwettbewerb. Und wenn es darum geht, die nationale Kultur darzustellen, hatten die Deutschen dann nach dem Zweiten Weltkrieg immer so ein bisschen das Problem, dass man dann nicht mit Stolz auf bestimmte Eigenschaften oder musikalischen Errungenschaften schauen konnte. Das ging eigentlich erst nach Nicole, die dann glaubhaft versichert hat, dass Deutschland zumindest ein bisschen Frieden will. Und ja, es ist tatsächlich so, viele Künstlerinnen und Künstler, die für Deutschland beim Song Contest starteten, wurden bis in die 70er immer als Nazis beschimpft vor Ort. Und ist dann so ein bisschen der Knoten geplatzt. Und Lena hat dann wirklich so das neue deutsche Fräulein-Wunder verkörpert, wo die Leute gesagt haben, so, jetzt ist es aber auch wirklich gut damit. Und jetzt ist ein modernes Deutschland da am Start. Leider ist das auch schon wieder, ja, fast 10 Jahre her. Über 10 Jahre.
Über den, über die Chancen, die Deutschland in diesem Jahr hatte, über die Songs überhaupt, die dieses Jahr beim Eurovision Song Contest antreten, da sprechen wir gleich weiter in SWR Kultur am Abend. Aber einen Titel hören wir jetzt schon. Und ich oute mich an dieser Stelle auch als ESC-Fan. Das ist mein Favorit. Das ist nämlich der Beitrag aus der Schweiz. Nemo und The Code. Ein wilder Genre-Ritt durch Oper, Rap und Rock. Welcome to the show. Let everybody know. I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up. I'll pour another cup. This is my poem. So drink it up, my friend. The Code von Nemo war das. Der diesjährige Beitrag der Schweiz zum Eurovision Song Contest, über den ich mit dem Kulturwissenschaftler Dr. Irving Wolter spreche in SWR Kultur am Abend. Die Schweiz, Herr Wolter, liegt bei den Buchmachern relativ weit vorne, also war lange auf Platz 1, mittlerweile auf Platz 2. Was macht diesen Song denn zum ESC-Favoriten? Der ist ja wirklich alles.
Ja, aber das ist nun gerade das, was interessant sein könnte für das Publikum, denn die Regeln beim Eurovision Song Contest sind andere als beispielsweise, wenn es darum geht, einen Charthit zu landen. Die Menschen wollen nicht auf der Bühne genau dasselbe hören und sehen, was sie sowieso schon jeden Tag im Radio oder auf Spotify oder in irgendwelchen YouTube-Videos sehen, sondern sie wollen überrascht werden. Und Nemo hat natürlich durch diesen wilden Genre-Mix, wie Sie gerade so schön auch gesagt haben, alle Trümpfe in der Hand, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zudem ist Nemo ja auch eine non-binäre Person, die in deren Song, ich muss mich mit diesem Pronomina immer noch ein bisschen auseinandersetzen, genau dieses Thema anspricht, nämlich wie das ist, wenn man für sich feststellt, dass man eben non-binär ist und dass man diese ganzen Grenzen, die Männlichkeit, Weiblichkeit einem stecken, dass man die einfach durchbrechen kann und ganz anders auftreten kann. Ob das dem gesamteuropäischen Publikum so ohne weiteres vermittelt werden kann in nur 3 Minuten, ich meine, die Gender-Diskussion wird ja nicht gerade locker geführt. Ich glaube, dass es vielleicht nicht so einfach wird für den Schweizer Beitrag.
Ein anderer Song hat auch schon im Vorfeld für Aufsehen anderer Art gesorgt, nämlich der aus Israel. Der Beitrag musste mehrmals überarbeitet werden. Warum das? Was hat die EBU, also die European Broadcasting Union, dazu beanstanden?
Nun, grundsätzlich muss die EBU sehen, dass ihr Wettbewerb nicht politisch instrumentalisiert wird. Das ist schwierig bei einem Wettbewerb, wo sich gegenseitig Länder Punkte geben, ist natürlich immer Politik mit im Spiel. Und da wollte die EBU eben keinen Präzedenzfall schaffen, dass jetzt der israelische Song sich so klar auf das Massaker am 7. Oktober bezieht. Und das war halt in der ersten Version des Songs der Fall. Der hieß damals noch October Rain. Mhm. Und da war der Bezug natürlich ganz klar. Und dann wurde dann eben immer wieder ein neuer Text eingefordert, der sicherlich Interpretationsspielraum lässt. Das tut auch jetzt die aktuelle Version, aber eben nicht so eindeutig diese politische Botschaft transportiert. Denn die EBU möchte auf jeden Fall, dass Israel beim Eurovision Song Contest dabei ist. Nicht wegen Israel, sondern wegen des israelischen Senders, der im eigenen Land von der Regierung ziemlich unter Beschuss ist. Und die EBU ist ja eine Organisation der Fernseh- und Radiosender, und die wollen ihre Mitglied da zur Seite stehen und das nicht sozusagen in Sippenhaft nehmen und bestrafen für etwas, was der Sender gar nicht gemacht hat.
Es heißt in den Statuten, Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur sind untersagt. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut in den vergangenen Jahren, ich denke da zum Beispiel an den ESC 2022, als der ukrainische Beitrag gewonnen hat. Gut, der war auch gut, aber kurz nach dem russischen Angriff war das auf jeden Fall ein politisches Statement. Also wie unpolitisch ist der ESC denn da tatsächlich?
Also der ESC kann gar nicht unpolitisch sein. Das ist genauso wenig, wie wir als Einzelmenschen komplett unpolitisch sein können, weil wir sind natürlich auch in einem politischen Umfeld eingebettet. Und das ist auch der ESC. Das heißt, es wird auch schon sehr genau geschaut, egal wie unpolitisch die Beiträge aus Armenien und Aserbaidschan sind, gehen da Punkte hin und her oder gehen sie nicht hin und her. Das kann man einfach nicht außer Acht lassen. Aber es ist immer eine Frage, wie das gemacht wird. Wenn das eben beispielsweise ein georgischer Song ist, der in Russland singt, We don't wanna put in, dann kann die EBU nicht sagen, das ist in Ordnung, weil das ja nun ein offensichtlicher Angriff gegen den Staatspräsidenten dann vor Ort ist. Und umgekehrt können dann eben auch nicht beliebig politische Themen da reingebracht werden, dass man sagt, irgendwie man findet irgendwie sein Nachbarland doof, weil das Ganze soll ja möglichst vielen Mitgliedern dieser Organisation offenstehen, und die wollen ja gemeinsam eine tolle Fernsehsendung für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Beine stellen. Und das geht am besten, wenn man sich nicht in die Haare kriegt.
Wie sieht es eigentlich mit den Chancen für den deutschen Beitrag aus?
Können Sie mich das was anderes fragen?
Wir können ja mal kurz drüber reden.
Genau, machen wir das. Also, ich finde Isaac einen ganz tollen Künstler, und ich muss bei seiner Stimme sofort an Meatloaf denken. Das hat ein wahnsinniges Potenzial. Ich finde aber, der Song wird diesem stimmlichen Potenzial überhaupt nicht gerecht. Das ist sicherlich ein tolles Lied, um es im Radio zu hören. Keine spektakuläre Inszenierung, und das Spektakuläre ist das, was die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstagabend sehen wollen. Ich hoffe sehr, dass es nicht ganz, ganz hinten sein wird, aber das ist halt immer so ein bisschen der eigene Anspruch. Man hat eben viele, viele Länder, die sagen, oh, ich möchte das Ding unbedingt gewinnen, ich will unbedingt Platz 1 haben, damit ich das bei mir ausrichten kann und mich dann einem internationalen Publikum präsentieren kann. Und in Deutschland ist es eher so, wir möchten gerne einen Platz in den vorderen Rängen haben, aber bitte nicht gewinnen, weil das kostet so viel Geld. Und wenn man dann unter ganz vielen, die unbedingt gewinnen wollen, derjenige ist, der nur einen guten Platz haben will, dann landet man eben vielleicht auch mal auf dem Letzten.
Der Eurovision Song Contest wird in dieser Woche in Malmö ausgetragen. Morgen das erste Semifinale, am Donnerstag das zweite und am Samstag dann das Finale. Über die Bedeutung dieses Musikwettbewerbs habe ich mit dem Kulturwissenschaftler Dr. Irving Wolter gesprochen. Seine Doktorarbeit Kampf der Kulturen ist 2006 als Buch bei Königshausen und Neumann erschienen. Herr Wolter, ich danke Ihnen vielmals.
Sehr, sehr gerne.